Aber in der neuen Logik müsst ihr schneller werden, müsst ihr anders werden und müsst radikal umdenken. Wenn wir das alle tun in der Fahrradbranche, machen wir die Kunden übermorgen 10-mal glücklicher. Und das ist das, was wir tun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trendforum Retail. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute zwei Vertreter von Rose Bike begrüßen dürfen, die den Fahrradhandel wirklich revolutioniert haben. Hier haben wir auf der einen Seite Tim Böker und auf der anderen Seite Markus Diekmann, die uns ein bisschen was über die Strategie erzählen und wie Rose Bike so erfolgreich werden konnte. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen im Retail. Wir versuchen, Ladenbauern zu helfen, Retailern zu helfen, hier neue Geschäftskonzepte, Innovationen kennenzulernen. Wir haben Startups mit im Programm und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr Interesse habt, unserem Podcast weiterhin zu folgen, abonniert ihn einfach oder habt immer den Donnerstagvormittag im Blick, denn dort gibt es eine neue Folge. So, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Thema Rose Bike. Ich begrüße Daniel Schnöth, den Initiator des Trendforum Retail. Und Daniel, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute wieder sehr gut, wie immer. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Wunderbar.
So, und Tim Böker und Markus Siegmann, euch geht's auch gut?
Super.
Wunderbar.
Also was könnte es Schöneres geben, als mit euch gemeinsam gemütlich jetzt gerade zusammenzusitzen und über unser Lieblingsthema, nämlich Fahrräder, zu sprechen.
Was uns deswegen vorher mal so ein bisschen interessieren würde, wäre euer Werdegang, wie ihr dann schlussendlich bei Rose Bikes gelandet seid. Ihr seid ja noch nicht so lang da, sondern seit, ich glaube, vor 2 Jahren frisch dazugestoßen. Also eure Historie, wenn ihr vielleicht mal kurz erzählt und was euch dazu gebracht hat, ausgerechnet bei Rose Bikes durchzustarten.
Ja, also gute Frage, danke dir dafür. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen länger in der Fahrradbranche. Ich durfte ja bei Axel ein bisschen mithelfen, gemeinsam mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen von BetaBet und heute Vorstandsvorsitzenden von Axel, Ton Anweg. Und somit konnte ich schon Fahrradluft schnuppern und hatte immer viel mit Thorst gemacht und Stefanie. Und darum kannte ich die auch ganz gut und habe mich natürlich als Kursfeller überreden lassen, heimatnah mit denen den Premium-Sportbike-Markt zu erobern und weiter zu erobern. Und ich bin natürlich schon immer ein großer Fan, nicht nur von Erwin, Thorst und Steffi, sondern von ganz Rose und von dieser wunderbaren Story gewesen. Und zur selben Zeit war ich verrückterweise Mitgesellschafter von Tim Böker und Sebastian Bomm von der Firma Commerz. Und ich glaube, ich war noch keine 2 Wochen hier. Da habe ich schon Tim angerufen und habe gedacht, du, ich glaube, wir müssen eure ganze Firma kaufen. So, stell du dich vor.
Ja, so oder so ähnlich war das, das stimmt. Tim Böker, ich bin bei Rose Bikes verantwortlich für den Retail. So ein bisschen dann mehr oder weniger durch Zufall in der Fahrradbranche gelandet als ehemaliger Agenturinhaber. Allerdings nicht weniger stolz und nicht weniger enthusiastisch mit dabei, dass ich das hier mitgestalten darf. Und ich schaue ein bisschen aus einer digitalen Brille auf den Retail hier bei Rose. Und ganz genau.
Ja, dann stelle ich mir mal so eine Gesamtkonvolutsfrage, was ich halt so spannend finde. So, als ich bei Rose Bikes angefangen habe, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Gesichtspunkte. Warum ist Rose so erfolgreich? Rose war ja im Vorfeld schon digital unterwegs, aber ich glaube, ihr habt in den letzten beiden Jahren Quantensprünge hingelegt. Das ist mal so die eine Geschichte. Und ich weiß, dass Thorsten damals gesagt hat, Digitalisierung ist für uns technisch kein Problem. Das Problem liegt auch nicht beim Kunden, weil der versteht das. Also der zweite Faktor wäre für mich mal, wie habt ihr es geschafft, die Mitarbeiter, sage ich mal, so auf diese Schiene, Digitalisierung des Unternehmens zu bringen?
Ja, ich bin ja, nicht nur ich, Tim hatte das gleiche Glück in seinem Leben. Wir durften ja schon unglaublich viele größere Hersteller und Händler dabei begleiten, sich zu digitalisieren. Man stößt immer auf ein Problem und das hatten wir eigentlich, oder? Das hatten wir hier nie. Und das ist ja, ich habe noch wirklich in meinem ganzen Leben, und ich meine, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich gut im Handel vernetzt bin, noch nie erlebt, dass ich ein Unternehmen kennengelernt habe, was so dauertransformationsfreudig ist. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Das ist jetzt keine Punkte sammeln für Rose, es Das ist einfach Tatsache, kann sich jeder davon überzeugen. Ich meine, die sind als Innenstadtladen mit Kaminen und Pfeilern gestartet.
Ja.
Dann haben sie plötzlich Sportvereine angefaxt und haben gesagt, hier, kaufen wir unsere Fahrräder. Und plötzlich haben sie daraus, waren sie ein Faxversandhändler und haben daraus dann einen Katalog gemacht. Plötzlich waren sie die Bibel der Fahrradbranche, sich wieder neu erfunden und die hörten einfach nicht auf. Dann sind sie ins Internet gegangen, haben das erfolgreich gemacht, das reichte ihnen auch nicht. Dann haben sie gedacht, ich meine, du musst erstmal auf so eine bescheuerte Idee kommen. Das lassen wir mal ganz offen und ehrlich reden. Du kommst auf die Idee in Bocholt. Ich meine, Bocholt, falls das die Zuhörer nicht wissen, aber das ist nicht Düsseldorf, das ist auch nicht Dortmund. Das ist mitten in der Pampa an der holländischen Grenze. Eine wunderschöne Stadt mit 80.000 Einwohnern, wunderschönen Menschen. Und da kommst du hin und sagst, wir bauen den genialsten Fahrradladen Europas und dann setzt du einfach nach Bocholt. Da musst du erstmal auf die Idee kommen. So eine wahnsinnige Familie und so ein wahnsinniges Team ist das hier. Und dieser Spirit des Machertums und daraus dann mit so einer Leidenschaft auch in Perfektion zum Detail, das war schon cool. Und dann sagten die, das reicht auch alles noch nicht, das ist einfach genial, wir holen uns auch noch den Anatol und Krempeln, das ist unser Marketingchef, und gemeinsam mit Thorsten und dem ganzen tollen Team dahinter krempeln wir mal die Bike-Designs um und erfinden einfach das Bike-Design neu. Das reicht auch alles noch nicht, jetzt haben wir schicke Bikes und die sehen alle mega aus. Jetzt müssen wir noch andere verrückte Typen dazu holen, wie Tim und mich, die dann einfach für disruptive Geschäftsmodelle stehen und sagen, wir bringen noch mal ein bisschen mehr Tempo rein in das ganze Ding. Das sind ja Radfahrer alles, die können ja schnell trampeln. Dann können sie sich auch schnell digitalisieren, hatte ich mir gedacht. Und wir haben ja gemeinsam mit der gesamten Leadership einstimmig innerhalb von 4 Wochen die Mission Zukunft damals nicht nur entwickelt, sondern auch entschieden. Und wir haben radikale Entscheidungen getroffen und das sofort von 178 auf 104 Bikes runter. Aber die Bikes, die wir dann machen, die werden wir besser machen und wir werden mehr Umsatz mit diesen 104 machen. Wir werden stationär angreifen, Tim, oder? Und du hast Zürich aufgemacht.
Ja, richtig. Also man muss wirklich sagen, die Komponente Mitarbeiter, Kollege hier im Laden ist wirklich Wahnsinn. Du hast wirklich hier ein Kollegium, was wirklich transformationswillig ist, was, wie Markus gerade erklärt hat, schon viele Stufen hinter sich hat und deswegen auch einfach per se wirklich open-minded ist, kann man so schön sagen. Also
absolut.
Man kann die Leute hier wirklich sehr, sehr gut mitnehmen. Die Bereitschaft auch, sich auf neue Dinge einzulassen, neue Ideen auch selber mitzugestalten, die ist absolut da. Und das erleichtert solche Dinge natürlich und ist auch was man so im Mittelstand, auch bei Unternehmen dieser Größe, einfach so wirklich so gut wie nie sieht. Ich habe es vorher nie gesehen. Das ist wirklich, war auch mit einer der Gründe, warum ich die Entscheidung damals für mich persönlich auch getroffen habe. Ja, ich will hier mitmachen, weil das so ein geiler Spirit hier ist. So eine tolle Geschichte, die dahinter steht, dass man fast nicht Nein sagen kann. Und genau das Ganze bringen wir auch in die Fläche, richtig. Wir expandieren gerade stark, gerade in Zürich wieder einen großen Flagship-Store aufgemacht mit fast 1000 Quadratmetern. Die Biketown wächst weiter, hier im Bocholt mit 4000 Quadratmetern. Jedes Jahr weiter im Umsatz. Und jetzt haben wir noch München, Posthausen mit dabei. Berlin haben wir gerade eröffnet.
Mannheim.
Kooperative Modelle mit Engelhorn in Mannheim gerade aufgemacht. Also wir geben auch in der Fläche Gas und haben ein tolles Team dahinter, was das mitträgt und entwickelt.
Und lass mal ehrlich sein, das ist hier, wir könnten uns, nehmen wir mal, Erwin Rose wäre nicht Erwin Rose und Thorsten und Steffi wären nicht die beiden anderen Roses. Ich meine, das sind Inhaber. Und jetzt lass uns mal eine typische Inhaberfamilie betrachten. Da kommst du rein und sagst du, wir drehen euren ganzen Laden um. Alles, was ihr gemacht habt, war sensationell und das war wirklich geil, aber wir drehen trotzdem alles um. Da zeigt dir jeder Inhaber den Vogel und die sagen, okay, machen wir mit, dann drehen wir mit euch gemeinsam das halt um und machen das alles zusammen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und ich kenne wirklich ganz, ganz viele tolle Unternehmen, die unglaublich viel geleistet haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier aktuell auch in der Leadership, in den Teams darunter und der ganzen Firma, ich denke, dass wir tatsächlich momentan, ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, wir haben aktuell das beste Team, was du in der Digitalisierung in Deutschland kriegen kannst, sitzt hier bei Rose. Und darum, Tim und ich könnten auch nirgendwo mehr anders anfangen, weil wir einfach hier, wir wollen keine Werbung nur für unsere Teams machen, ich würde es auch nicht sagen, ich bin für Klartext bekannt, aber hier ist das Radikalste und wer das nicht glaubt, guckt mal an, was wir in 1,5 Jahren hier umgesetzt haben. In welcher Geschwindigkeit, mit welcher Durchsetzungspower. Und das liegt nicht daran, ob wir, das ist völlig scheißegal, ob wir klug sind oder nicht, das liegt einfach nur an diesem Team, weil das so fucking nochmal schnell ist. Und ansonsten kannst du nämlich oben irgendwelche Leute haben, die kluge Ideen haben, das bringt gar nichts, weil es keiner umsetzt. Aber dieses Team, es rennt einfach durch. Ich komme selbst gar nicht. Ich bin ja mittlerweile schon 41, werde schon grau. Ich komme gar nicht mehr mit bei diesem Tempo hier. Ja. Muss bald schon wieder im Möbelhandel anfangen.
Sehr schön. Ich habe da eine ganz kurze Frage dazu. Ich habe jetzt auch schon viele mittelständische Unternehmen kennenlernen können in meiner Karriere und es hakte da immer an irgendeinem Punkt, wenn es da um das Thema Digitalisierung ging. Das eine war halt eben eine Toolschlacht, die man gemacht hat, ohne noch was zu tun. Auf der anderen Seite hat man dann einen CEO gehabt, der irgendwie nicht mit wollte, obwohl die digitalen Leute alle wirklich da waren und nur gewartet haben. Woran liegt es vielleicht sonst noch? Ich habe schon mitbekommen, dass ihr das tollste Team habt, also super Mitarbeiter. Immer aufpassen, dass ihr die auch dann halt eben gut behandelt. Weil wenn ihr sowas schon sagt, dann gibt es mit Sicherheit gleich wieder welche, die mit dem Vertrag winken. Aber was sind andere Erfolgsfaktoren? Ist es die Größe des Teams? Ist es das Produkt, was ihr habt? Also weil ich glaube, da kann jeder jetzt noch mal ein bisschen von euch lernen, wie man das hinbekommt, dass man auch dann wirklich so ein Ökosystem baut, was Bock auf Disruption hat.
Das Krasse ist ja, dass du... Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einmal Test, Learn, Build Bigger. Wir verschwenden viel zu viel Zeit, alle Unternehmer, 1 Million Mal drüber nachzudenken. Aber das erfordert, und ich weiß, es erfordert einfach unglaublichen Mut. Und weil, ganz ehrlich, Tim und ich sitzen so oft zusammen oder Thorsten oder andere, ganz egal wer. Und ich meine, wir wissen auch nicht, dass hier alles kommt. Das ist alles eine Wette. Wir wissen auch nicht, ob der Kunde es am Ende kauft. Kann auch sein, dass er uns einfach einen Vogel zeigt und sagt, tolle Idee, aber dieses Feature ist total überflüssig. Aber wir werden es auch nicht rausfinden, wenn wir es einfach nur 1 Million Mal diskutieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir starten, du darfst aber auch nicht dumm starten, sondern wenn wir starten, ist es klein, aber es ist dennoch klug und schnell durchdacht mit schnellen Leuten. Dann sehen wir, wie der Kunde es annimmt und von dem Punkt bauen wir es aus weiter. Und dieser Mut, ich meine, wir haben 800 Quadratmeter Tim hat 800 Quadratmeter in Zürich aufgemacht. Ich meine, in Meilen, das ist zwar am Zürichsee, aber wusstest du, ob es funktioniert?
Nee, natürlich nicht, wussten wir nicht. Oder noch ein fast radikaleres Beispiel aus der aktuellen Situation, wo wir auch genauso vorgegangen sind, nehmen wir Berlin. Ja. Berlin ist jetzt gute 4 oder 5 Wochen auf. Wir haben das zusammen mit einem anderen Unternehmen, Punta Velo, haben uns ein Stück von der Fläche geteilt. Wir haben da 120 Quadratmeter aufgemacht. Einfach mal, um zu gucken, wie funktionieren wir in Berlin, wenn wir aufmachen. Wir sehen jetzt, funktioniert. Und haben relativ schnell heute noch fast auf dem Flur entschieden, ja okay, wir bauen Berlin aus, wir müssen eigentlich eine zweite größere Fläche in Berlin noch aufmachen. Wir gucken, was funktioniert, wird es vom Markt angenommen, ist das Feedback so, dass es Sinn macht und dann kann man weiter Gas geben. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das nicht schlimm, haben wir alle daraus gelernt, machen wir das nächste Mal besser und machen wieder was zu.
Ja, absolut. Und ich meine, wir starten so viele Initiativen, manche, ehrlich gesagt, floppen auch. Und ich finde, ich habe kein Problem. Mich hat letztens einer gefragt, das fand ich ganz lustig, ein Geschäftsfreund hat mich gefragt, hätte ich irgendwas über mich gelesen, da hätte ich gesagt, da hätte ich Mist gebaut. Und dann sagt er, wie kannst du das denn so in der Öffentlichkeit zugeben? Ja, du, aber ist doch kein Problem. 9 Dinge klappen, 2 scheitern, das ist kein Thema für mich. Und ich habe kein Problem. Aber aus diesen 2, die gescheitert sind, da haben wir wiederum was ganz anderes kreiert und das ist dann wieder erfolgreich geworden. Aber wenn man nicht mal zugeben kann, dass man selber einen Fehler macht.
Ja. Und muss man also nicht, dass das so klingt, als wenn wir irgendwelche Genies wären, die hier eine neue Art von Leadership erfinden würden. Nee. Das sind die Methoden und Mechaniken, nach denen Unternehmen wie Amazon, Google, Facebook arbeiten. Wenn man wir hatten mal das Glück vor gut 2 Jahren, dass wir bei Amazon in Seattle sein durften, im Headquarter und da sieht man an den Wänden Projekte, die geschafft wurden, aber genauso viele Projekte an den Wänden, die gescheitert sind. Das ist also diese Fehlerkultur zu akzeptieren und zu implementieren, das ist die große Kunst und da braucht man aber auch, und das sage ich dann jetzt einfach in Richtung CEO, man braucht auch jemanden, der die Kultur schafft, dass ich scheitern darf. Dass ich Dinge auch mal nicht richtig mache und falsche Entscheidungen treffe, aber dann auch wichtig, dass man wieder daraus lernt eben.
Und nur ein Punkt dazu, das war jetzt ein Beispiel, das ist mega, weil das war ja Google und so die Großen. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Freund in Dülmen, der hat so einen Haushaltswarenladen, so ein ganz kleiner Laden, super Typ, ich liebe es da einzukaufen, der hat vor 3 Jahren hat er richtig viele Grills verkauft, richtig Kohle. Anderes Jahr war der Preis kaputt, weil Amazon, eBay, alle verkaufen diese Grills, verdienen keine Kohle, rausgeschmissen. Das war Agilität. Wir reden immer über Agilität und wir reden immer über Google. Wenn ich mir seinen Laden angucke, dann macht er das schon seit eh und je so. jetzt verkauft sich das gerade wieder super, also hat er wieder Grills da. Also zack, agil, weiterentwickelt, brauchte kein Board. Der hat auch kein Problem damit, aber dann zu sagen, dieses Jahr ist die dümmste Idee von mir, Grills zu verkaufen gewesen, also raus damit. Und jetzt, der ist so geil, der Typ, der verkauft jetzt so E-Mobilität für alte Leute, diese Scooter und Co. und verdient sich dumm und dämlich mit dieser Geschichte. Die Kunden sind glücklich, er ist glücklich, seine Bank ist glücklich, alle sind glücklich. Und das, da hat er auch kein Konzept für gemacht. Das hat er auch in 4 Wochen entschieden. Hat irgendwo gesehen, Scooter, alte Menschen, das scheint zusammen zu passen. In Dülmen scheint es viele alte Menschen zu geben, wie in Coesfeld und ganz Deutschland auch. Also zack, besetzt sich den Markt.
Ja. Also. Ich fand euer Beispiel cool, weil ich habe das, man sieht das immer so irgendwo rumschwirren, wo ein Lehrer in der ersten Klasse aufschreibt, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3 und so weiter. Und dann schreibt er zum Schluss, 9 plus 1 ist 11. Und alle Kinder schreien, du hast einen Fehler gemacht. Aber dass er 9-mal was richtig gemacht hat, sieht kein Mensch. Also es ist schon eine komische Kultur, die teilweise da ist. Aber ich habe nochmal eine konkrete Frage, weil ihr sehr viel unterschiedliche Vertriebswege geht. Und euer Teamspirit, ich weiß das, das ist absolut genial. Ihr habt lange daran gearbeitet, dass die Mitarbeiter Digitalisierung auch wirklich verinnerlichen. Und wenn ihr jetzt das, die beiden neben dem perfekten Produkt, ihr habt ein Brand Awareness, die ist super, wenn ihr jetzt solche Kooperationen mit den Händlern eingeht, und dann sprechen wir halt mal von so und so viel Ende in Deutschland, die das vielleicht machen könnten. Wie viel Prozent der inhabergeführten Fahrradhändler sind eigentlich in der Lage, darauf aufzuspringen? Also sich selbst, also das einfach mitzunehmen, was ihr liefern könntet. Und sie sagt, ich habe dann mal zu Thorsten auch gesagt, der Fahrradhändler von morgen wird sein Geld verdienen über Service, nicht mehr über Fahrräder. Und die Fahrräder kriegt er von euch und dann muss er nur noch den Service liefern und dafür braucht er eben all das, was ihr mitliefert. Klappt das?
Man muss ja sowieso die ganze Logik im Fahrradmarkt. Ganz ehrlich, liebe Fahrradbranche, ich liebe euch. Ihr macht so viel Leidenschaft, so viel ins Detail. Ihr seid alle mega. Aber eins könnt ihr nicht, und das ist bis 3 zählen. Nicht, weil ihr nicht bis 3 zählen könnt. Ich meine, in der BWL-Logik, weil ihr nie in anderen Branchen wart. Nicht, weil ihr nicht den Intellekt dazu habt oder gar nichts. Das habt ihr alles. Viel besser als alle anderen. Aber ihr habt einfach nicht in anderen Branchen aufgepasst. Und der Handel mit einfach nur Fahrrädern im Laden zu verkaufen, wie es an jeder Ecke gibt, der ist tot. Tot, tot, tot. Wenn du einfach nur Marke X, da kannst du nur 25% Rabatt geben, wie in der Möbelbranche. Wir haben uns ja eben heute noch über die Möbelbranche
unterhalten.
Genau. Ist das Gleiche. Was wir aber brauchen, und dann gehst du in den Fahrradladen. Jetzt nehmen wir Corona dieses Jahr raus. Nehmen wir dieses Ganze, gucken wir uns normalen Verlauf an. Du gehst in den Fahrradladen, es ist immer die falsche Größe, falsche Farbe da, nie ist das richtige Modell da. Statt dass die nicht alle ihren Einkaufs, liebe ZDG, denkt um, baut euch einfach 8 Lagerstätten in Deutschland hin. Bitteschön, macht das mal für eure, wenn ihr wirklich euren Fahrradhändlern helfen wollt, dann kriegt euren Arsch hoch, ZDG. Schöne Grüße von mir. Baut 8 Lagerstätten auf. Das ist wirklich einfach, da kann ich euch ja vorrechnen. Und dann können eure Händler Blockaufträge und keine Pre-Order mehr machen. Dann kann jeder Kunde, sie haben nur noch Ausstellungsräder da, dass man das Gefühl bekommt. Und ihr, liebe ZEG, liefert das dann dem Kunden nach Hause. Dann kann jeder Fahrradhändler alles perfekt verkaufen und das in kooperativen Modellen mit den Herstellern. Da sind die Preise auch wieder gerade. Dann hat man noch nicht diesen ganzen Mist. Und jetzt sagt ihr, das geht nicht. Das machen die Apotheken schon seit Jahrzehnten. Und wenn die das können, liebe ZEG und liebe alle anderen, ich möchte euch nicht alleine blamen, denn ihr habt Pegasus erfunden. Ihr habt Bulls erfunden. Meine Eltern lieben Bulls. Jetzt kaufen sie allerdings Hose und fahren auch Hose. Aber mein Vater ist ein Riesenfan von euch. Also Kompliment, was ihr alles gemacht habt. Aber in der neuen Logik müsst ihr schneller werden, müsst ihr anders werden und müsst radikal umdenken. Wenn wir das alle tun in der Fahrradbranche, machen wir die Kunden übermorgen 10-mal glücklicher. Und das ist das, was wir tun. Und das ist so mit Fabian Engelhorn, absoluter Innovator, der das auch genauso sieht. Ich stelle die Verkäufer, ich stelle die Fläche. Die müsst ihr auch nicht bezahlen. Ihr liefert die, ich habe kein Warenrisiko, das übernehmt ihr. Wir stellen Ausstellungsflächen hin und dann bringen wir gemeinsam das Beste von jedem an einem Tisch. Und das ist der Handel von morgen. Und das ist kein Rocket Science, wirklich nicht. Das ist einfach, das ist vielleicht auch unser Vorteil. Vielleicht sind Tim und ich einfach auch nur bauernschlau und ganz Rose ist auch nur. Vielleicht einfach, wir können einfach nicht bis 5 zählen. Aber was wir einfach können, sind einfach gut Elemente aus verschiedenen Branchen zu übernehmen, aus verschiedenen Erfolgsfaktoren und die zusammenzuführen. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, Und liebe, guck mal, wir erzählen doch alle unsere Erfolgsgeheimnisse. Es ist ja nicht so, dass wir das für uns. Ihr könnt das alle mit nachmachen. Das ist kein Problem für uns. Wir laden euch ein.
Ist so, am Ende des Tages freuen wir uns über jeden, der dann zusätzlich Fahrrad fährt. Weil das ist ja eigentlich die Mission, die wir alle verfolgen, mehr Menschen aufs Fahrrad bringen, dafür zu sorgen, dass wir an der Mobilität von morgen arbeiten, dazu einen Beitrag in der Gesellschaft leisten, dass wir nachhaltiger leben, dass wir alle gesünder und fitter werden. Und da sind wir froh über jeden, der auch sein Geschäftsmodell in unserer Branche überdenkt. Da helfen wir gerne.
Absolut.
Also ich fand das, also ich habe schon ein paar Fahrradläden gebaut und das mein größtes Übel war immer, weil ich komme ja nicht aus der Fahrradbranche, sondern ich, ähnlich wie ihr, ich sehe alles Mögliche. Und ich habe, die haben teilweise halt sehr starke Schraubermentalitäten. Da wird halt hinten im Kämmerlein geschraubt. Und dann habe ich schon immer gesagt, Mensch, mach einfach mal einen Open-Plan-Workshop, lass den Leuten zugucken, wie du arbeitest. Ja, aber der ganze Dreck, der da rumliegt und so weiter, das wollen wir ja auch nicht. Sag ich doch, die Leute, die wollen das sehen. Ihr müsst euch einfach mal verändern. Geht doch mal in eine Metzgerei oder geht hier und guckt dahin. Da wird auch von Cooking gemacht und dann funktioniert das Ganze. Aber ich habe jetzt vielleicht noch mal eine Frage und vielleicht ich möchte einen kleinen Schwenk machen. Zu eurer Initiative Händler helfen Händler helfen Händlern. Aber nochmal das Thema Digitalisierung, weil ich das irrsinnig schwierig finde. Wir hatten auch schon verschiedene Gespräche. Wie schwierig ist es, dieses Thema Digitalisierung jetzt mal bei dieser Initiative Händler helfen Händlern, genauso wie schlussendlich auch beim Fahrradhändler, bei denen zu platzieren? Wo sind eigentlich die größten Hürden?
Ja. Ich möchte dafür eine ganz kurze Sache vorher erklären, die mir extrem wichtig ist. Wenn wir über Digitalisierung reden. Digitalisierung, es gibt drei Stufen oder drei Ebenen der Digitalisierung. Das eine ist Digital Culture, also digitale Kultur. Das heißt, diesen Test, Learn, Build Bigger Spirit, keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern gemeinsam, nicht mehr in Abteilungen zu denken, sondern wirklich iterativ. So, das ist die eine Säule. Die andere Säule ist, vorgeschaltet, das digitale Geschäftsmodell. Ich sage mal so, wenn du ein veraltetes Geschäftsmodell hast, das um einen Online-Shop anzureichern, das bleibt nur ein veraltetes Geschäftsmodell, nur jetzt auf zwei Kanälen, oder lass uns anders ausdrücken, ein Scheißmodell auf einen anderen Kanal zu übertragen, bleibt ein Scheißmodell nur jetzt auf zwei Kanälen. Sorry für die Wortwahl, aber das ist irgendwie einprägsamer. So, zweitens, das ist die zweite Säule. Drittes, also digitale Geschäftsmodelle müssen radikal angepasst werden. Drittes, wie eben die an dem Beispiel ZDG auch skizziert. Dritte Säule ist, und das ist dann digitale Effizienz, dass du alle deine Prozesse, Buchhaltung und so weiter, Logistik, Automatisierung, Chat-Automatisierung, künstliche Intelligenz, whatever, angefangen vom Kleinsten bis zum Großen, dass du das alles dann dort überträgst. Und du musst dir erstmal angucken, wo stehe ich überhaupt? Also nochmal, wenn du nicht an dein Geschäftsmodell gehst, ich möchte mal. Was nützt dir ein Online-Shop, wenn du eine Woche Lieferzeiten am Ende hast? Gar nichts. Was nützt dir ein Online-Shop, wenn du nicht mal einen Retourenprozess abbilden kannst? Gar nichts. Wenn du kein Sortiment und keine Verfügbarkeit hast, bringt das alles nichts. Keine Preistransparenz und so weiter. Dann wird das alles nicht funktionieren. Du nicht weißt, wie du Reichweite und Frequenz für den Online-Shop generierst. Und das ist immer der Punkt Nummer eins, den du machen musst. Dann muss dir sehr klar sein, einfach nur den hundertsten markenübergreifenden Shop zu machen, der wieder die gleichen Artikel verkauft, wird dir auch nichts bringen. Hast du kein Alleinstellungsmerkmal, wirst du keinen Erfolg haben können. Und das ist mir auch ganz wichtig, auch bei Händler helfen Händlern, einmal den Mut zu geben. Ich möchte mal sagen, wir reden immer darüber, ob in der Innenstadt, dass der Innenstadthändler sich digitalisieren muss. Ja, er muss Dinge automatisieren, aber er muss zum Beispiel digital eher als Servicekanal betrachten, gar nicht als Angriffskanal. Wenn du 10% deiner Umsätze auf der Fläche verlierst, kannst du sie durch Online-Verkäufe vielleicht wieder retten. Und du kannst deinem Kunden einen tollen Service bieten. Und wer hat das schon immer gemacht? Auch das haben wir nicht erfunden. Pizzerien. Irgendwann haben die Pizzerien entschieden, die Leute kommen nicht immer nur zum Essen. Dann können die sich, ich kann mir heute bei meiner Pizzeria in Großfeld aussuchen, ob ich dort vor Ort esse oder ich es mir gemütlich nach Hause schicken lassen kann. Der sagt ja auch nicht, ich zwinge dich in meinen Laden. Und wenn du nicht in meinen Laden kommst, dann beleidige ich dich noch, dass du mich töten willst. Also, selbst die haben das ja schon umgestellt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja.
Aber da würde ich gerne nochmal auch ein bisschen reingehen. Also das Thema Rose Bike geht ja jetzt auch ganz intensiv dann wieder in den Vorortverkauf, also in die physischen Läden rein. Ich meine, das ist so ein Online-Geschäft, was ihr aufgebaut habt, also das Google des Fahrradhandels, wie man es auch bezeichnet. Das war ja so der erste Schritt, wo man sagt, okay, wir stellen erstmal alles um, wir stellen auch die Produktpaletten um, unsere eigenen Bikes, die wir dann auch mal rausschmeißen und da mal sortieren und so weiter. Jetzt sind wir echt gut, jetzt sind wir guter, gut verdienender Online-Shop, der auch gut funktioniert. Warum geht man dann in die Fläche wieder? Wo sind da die Punkte, die man braucht oder auch die Informationen, die man dann verwerten kann, um dann noch erfolgreicher zu werden?
Wir werden uns immer perfekt danach ausrichten, wo der Kunde ist. Und genau. Es wird nie schwarz-weiß nur on oder offline geben. Also werden wir beiden sein. Aber ich möchte mal dazu den Punkt sagen, weil das soll Tim jetzt mal erzählen. Dann schmerzt Tim, hier, Tim. Geschäftsführer Commerz gewesen, kennt sich in der Digitalszene richtig gut aus und alles. Und jetzt soll er auf einmal Chef von stationären Läden sein. Weil, wir reden immer von einer digitalen Transformation. Wisst ihr, wie schwer das für uns Online-Händler ist, stationäre Läden aufzubauen? Das ist genauso schwer wie umgekehrt für euch. Tim, erzähl mal hier.
Ja, ist so. Nee, also am Ende des Tages ist es vollkommen richtig. Wir richten uns zu 100% danach, was der Kunde sich wünscht. Wir geben das nicht vor, sondern wir hören einfach dem Kunden zu. Ich kann nur nochmal das Beispiel Amazon nennen. Die machen auch nichts anderes. Auch die gehen in die Fläche, weil der Kunde das fordert. Menschen sind nun mal nicht nur auf dem Sofa zu Hause mit dem Smartphone und kaufen Dinge ein, sondern Menschen haben einen Alltag, haben ein Leben, bewegen sich. Und wenn wir über Produkte wie Fahrräder sprechen oder auch die passenden Teile, Bekleidung und Zubehör, dann wollen Menschen wollen auch ein Produkt mal testen, wollen es mal anfassen, wollen es mal spüren und wollen auch mal eine Beratung haben, die mit einem Menschen stattfindet. So, ich kann vieles auch über WhatsApp-Videoberatung lösen. Ich kann auch viele Dinge über E-Commerce, über Content lösen. Das geht. Aber ein menschliches Gespräch auch bei einer Fahrradberatung zu 100% zu ersetzen, funktioniert nicht. Was aber wiederum auch eine einseitige Sicht wäre, wenn man die Dinge nicht miteinander kombiniert. Das ist nämlich das, was der Kunde verlangt. Er verlangt, und da sind wir bei Punkt Digital Culture am Ende des Tages wieder, wir haben auch auf der Fläche ein Konzept und wir haben auch Verkäufer auf der Fläche, die diese digitale Kultur verinnerlicht haben und die auch einen Kunden auf der Fläche nicht mit aller Gewalt zwingen. Du musst jetzt das Fahrrad kaufen, damit ich meine Provision bekomme, sondern lieber Kunde, du kannst hier beraten, du kannst testen, du kannst hier Probe fahren, du kannst es jetzt kaufen, du kannst aber auch später zu Hause bestellen. Wenn du es online bestellt hast, kannst du es bei uns zurückbringen oder wenn du eine Rückfrage hast, kommen laden und kannst das nochmal einstellen lassen oder so. Wir denken einfach kanallos. So, und das tun auch die Mitarbeiter und dementsprechend antworten wir in jeder Phase der Customer Journey auf die Kundenbedürfnisse und das ist letztendlich das, was wichtig ist. Egal, ob ich Prozess am Smartphone abwickle oder in einem persönlichen 1:1 Gespräch, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass ich den Kunden in den Mittelpunkt stelle und dass das Vertriebsmodell in jeder Hinsicht kundenzentriert ist. Das ist das A und O dabei. Und ja, für Digitalisten ist es manchmal etwas schwieriger, sich mit physischen Dingen zu beschäftigen. Das ist wahr. Und auch die Führung der Kollegen ist vielleicht eine andere. Aber am Ende des Tages ist es gar nicht so viel anders, weil wir reden nur darüber, wie können wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen, unsere Produkte zu erfahren und zu kaufen.
Aber dennoch ist es schwer, weil wir natürlich keine Standardprozesse haben. Ob du eine Biketown hast, die 19 ja. bis 20 Millionen Umsatz im Jahr macht, oder ob du ein 250
Verkaufsfläche, genau. Ja.
Ist nochmal ein ganz anderes Business als 3600 Quadratmeter. Und wenn du jetzt überlegst, dann hast du noch Mannheim, dann hast du Berlin und Co. Und du hast gar keine Prozesse dafür und Strukturen. Fängt ja schon beim ERP an, fängt von den Logistiksystemen, der Nachbelieferung an und so weiter. Das heißt, auch wir müssen da radikal umlernen.
Genau.
Und das ist nochmal, das möchte ich wirklich nochmal betonen, weil das wirklich für einen Onliner genauso schwer ist, wie sich stationär Richtung Online zu entwickeln.
Genau.
Aber auch wir müssen also uns so lernwillig aufstellen und lernbereit sein, das zu tun. Und wenn wir das schaffen, stationär zu gehen, dann schaffst du stationärer es auch locker online zu gehen.
Ja, es gibt keine unterschiedlichen Herausforderungen. Das ist so, weil das, was ich, und das ist mal so ein bisschen meine Aufgabe, Lobbyarbeit hier auch intern zu betreiben. Das hier ist ein E-Commerce-First-Unternehmen und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. So, dann haben Roses entschieden, vor 15 Jahren in den Retail zu gehen mit der Biketown, was ein genialer Schachzug war, so einen tollen Laden hier aufzumachen. Aber die Prozesse sind in jeglicher Form eben voll auf E-Commerce bzw. Versandhandel ausgelegt. So, und das ist genauso schmerzhafter Prozess wie in die andere Richtung für einen klassischen stationären Retailer. Ja.
Tim, da vielleicht nochmal nachgefragt. Ich glaube, da kann auch jeder dann wirklich von lernen, wenn man jemanden vom anderen Lager, sagen wir mal, ne, in Anführungsstrichen, also aus der digitalen Welt hat, der dann den physischen Laden, den Retail, das erste Mal erfährt. Was waren für dich die größten Herausforderungen? Also die, wo du jetzt wirklich noch eine Geschichte vielleicht dazu hast, was waren so die Sachen, die du so nicht gedacht hättest? Weil ich glaube, das hilft dann auch dem Retailer wieder, nochmal auf diese Punkte vielleicht nochmal anders einzugehen. Vielleicht hast du da noch mal so eine kleine Anekdote für uns.
Ich bin sehr viel auch im Store. Ich mache mein Büro da und spreche auch viel mit Kunden direkt. Das ist erstmal eine ganz andere Perspektive, die man plötzlich einnimmt, weil man 1:1 Kundenfeedbacks führt. Ich davor immer sehr viel Frontend, also Webshops auf dem Smartphone mitentwickelt habe. Und da hat man plötzlich, okay, ich interagiere wirklich mit Menschen und mit denen bin ich wirklich 1:1 im Austausch. Das ist das eine. Was aber noch viel schwieriger ist dass das Retail ein People-Business ist und im Webshop kann ich ein neues Feature mal eben ausrollen, neue Filterfunktionen mir überlegen, weil der Kunde das will. So, dann kann ich das entwickeln. Wenn ich in einem Store und die Bikes haben in Bocholt, hat 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Themenwelten und Warenbereichswelten, wenn ich da Dinge ändern möchte, Prozesse ändern möchte, dann muss ich plötzlich über 70 Kollegen davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, dass das die richtige Entscheidung ist, dass wir den Prozess in die Richtung ändern. Die muss ich alle mitnehmen, die muss ich alle schulen. Also eine ganz andere Art von Durchsetzungskraft, die man da braucht, um auch wirklich Dinge zu verändern. Fazit, Retail ist People Business, das kann man sagen, das ist so die größte Herausforderung, der ich persönlich begegnet bin, würde ich sagen.
Ja.
Ja, das ist auch nicht dann. Ja. Achso, wolltest du was sagen, Markus?
Genau, weil jetzt, das finde ich ja, es geht ja noch weiter im Online letzte Produktbild aus, dass die Fahrräder im Lager stehen. Und wenn du den Laden neu aufmachst, musst du erstmal dran denken, hast du die Erstbevorratung? Im Online-Shop ist ja einfach alles. Fängt mit solchen Kleinigkeiten an, welche 20 Bikes stehen eigentlich im Laden in Berlin? Und nach welcher Logik stehen sie da? Da hast du noch keine Fragen drüber gemacht, weil du sonst online aus Tesla und Build Bigger und KPI gesteuert und
Google Analytics.
So, das sind die meisten Suchnachträge, also kommen die nach oben. Was bedeutet das plötzlich stationär? Ja. Also schon interessant. Aber wenn wir das auch wieder, und das ist, glaube ich, wichtig, ich möchte mal ein Beispiel sagen. Das ist wirklich krass, was der Handel auch verpasst an Chancen. Der Handel hat ständig Kassenbons. Der hat zwar häufig nicht den Namen des Kunden, der vor ihm steht, aber er hat Kassenbons. Da steht drauf, was der durchschnittliche Kunde im Laden kauft. Er kauft vielleicht ein Fahrrad, einen Helm und noch irgendeinen Artikel zusammen. Das wäre schon, wenn ein Händler sich stationär, also digitalisiert, hätte er schon zig Indizien, wie ein durchschnittlicher Kundenbon aussieht, obwohl er noch keine Ahnung hat vom Onlinehandel. Aber das nutzt überhaupt keiner, sich damit zu beschäftigen. Für einen Onliner ist das völlig klar. Ich gucke mir das alles so komplett in der KPI-driven Vorgehensweise einfach so an. Und das finde ich, wenn wir sowas alle lernen und solche Erfahrungen nutzen. Und für uns ist es wiederum interessant, weil wir jetzt natürlich stationär extrem intensiv mit den Kunden sprechen können. Und plötzlich lernen wir auch, was wir verbessern müssen im Online-Shop. Weil wir plötzlich merken, ach, das ist gar nicht so verständlich, dass Wir tun ja so zum Beispiel, das ist ja auch diese ganze Feature Reaches an den Bikes. Da kann man ja auch denken drüber, was man will. Wir haben 6% der Deutschen, die sich sehr gut mit Bikes auskennen. Und wir haben 94%, die kennen sich mehr oder weniger mit Bikes aus. Und die meisten eher weniger als mehr. Für die ist das ein tolles, ich hatte letztens mit Tim und Sebastian einen tollen Sportler hier, möchte den Namen nicht sagen, einen sehr, sehr, sehr bekannten Fußballer. Nicht Manuel Neuer und ganz, also nicht, dass das gedacht wird. Manuel Neuer kennt sich wirklich mega mit Bikes aus, aber ganz anderen. Und dann haben wir ihm alle Fahrräder gezeigt, weil er wollte sich ein Fahrrad bei uns kaufen. Das ist ein Freund von uns, wir fahren immer so ein bisschen mit ihm. Und dann sagt er am Ende, Markus und Anatol, unser Director dafür, hat ihm alles persönlich erklärt, warum sich das Team das und das ausgedacht hat. Und am Ende hat er gesagt, Markus, kann ich einfach das nehmen? Das sieht gut aus. Und dann, mit welchem Ausstattungspaket? Ihr macht mal einfach das Beste drauf, okay? Ja, okay, kein Problem. Das sind 94% unserer Kunden. Wofür machen wir denn aber so komplexe Produkte und denken gar nicht hardcore genug aus dem Kunden heraus? Übertragen wir das jetzt wieder auf einen Online-Shop. Wenn wir nur Produktlisten haben, wo 1000 Fahrräder hoch und runter scrollbar sind, die nicht vernünftig differenzierbar sind für einen Kunden, der keine ausreichende Ahnung hat, dann müssen wir auch da lernen, komplett umzudenken. In Good, Better, Best Varianten und so weiter, sodass der Kunde auch mitkommen kann.
Also ich kenne die Problematik, deswegen gibt es ja auch das sogenannte Fashion Bike, so als 51. Fahrradkategorie. Man unterscheidet bei den Männern auch nur 3 Paar Schuhe und bei den Frauen 30 Paar Schuhe. Die Kunst liegt eigentlich immer Simplify Your Life, das runterzubrechen, damit es auch wirklich jeder versteht. Also ich habe dann auch schon mit Fahrradhändlern gesprochen, sage ich, mach's doch noch einfacher. Also es gibt halt für mich ein Sportrad, es gibt ein Citybike und ein E-Bike und dann gibt's noch ein Casual. Und dann kannst du alle Fahrräder zuordnen. Aber das kapiert wirklich jeder.
Was ist ein Gravelbike? Der eine behauptet, was ist ein Gravelbike? Der eine behauptet, das ist ein Rennrad, der andere behauptet, das ist zum Brötchen holen. Ja, also auch da, was ist ein 911er? Der 911er ist eigentlich ein ganz krasses Sportgerät. Ich behaupte, mancher dicker 70-Jährige, der aus dem 911er fällt, das hat wenig mit Sport zu tun. Dann behaupte ich noch einen Schritt weiter, dass 80% aller 911er-Fahrer gar keine Ahnung haben, was dieser Wagen kann. Außer, dass sie die PS-Zahl kennen. Mehr wissen sie nicht. Warum machen die ganzen Ingenieure sich dann diese ganze scheiß Arbeit, sich das ganze Details drin auszudenken, wenn das sowieso keiner weiß, außer, dass der ein gutes Auto ist. Und das ist das, was wir, glaube ich, wo wir mit dem Team auf einem sehr guten Weg sind, das Design wieder in den Vordergrund zu stellen. Wir specken nach einer gewissen Logik richtig gute Bikes, aber die wir auch für Endverbraucher wieder in eine verständliche Logik bringen. Und das wird auch die nächste Stufe, wo Sebastian Bomm und Sarah Volkner, die sich hauptsächlich um die UX und auch das E-Business kümmern, sich immer mehr mit ihren Teams auseinandersetzen. Wie müssen wir den 94%, denn die 6 verstehen das sowieso, wie verkaufen wir zukünftig 94% der Leuten das Bike? Und wenn wir das schaffen, dann übertragen wir das auf die Läden bei Tim nach der gleichen Logik. Und dann ist das unser Weg, wie wir ab nächstes Jahr und in der Zukunft Fahrräder verkaufen werden, bis der Kunde plötzlich wieder komplett neu umdenkt und dann finden wir einfach wieder alles neu. Und das kann ja sein. Ich meine, als nächstes kommt Audio-Commerce. Also, oder nochmal einen Schritt vorher. Jetzt kommt Social-Commerce, hat noch keiner auf dem Schirm, dann kommt Audio-Commerce. Gib doch mal bei Siri, mach doch mal alle den Test. Was ist das beste Bike? Ich wette, da kommt nicht Rose gerade raus. Das heißt, die Leute immer mehr übersprach, wenn man sich das heute bei Teenies anguckt und keiner optimiert sich, dass er da dann gefunden wird. Das ist die nächste große Revolution, genau wie der ganze Social-Commerce-Trend. Und demnächst haben wir ja alle die Platine im Kopf. Da müssen wir uns jetzt auch schon. Das war keiner Gag. Wir haben noch ein bisschen.
Quatsch, Platine hast du ja nicht, aber du hast eine Brille mit Hörgeräten. Aber ihr seid richtig cool drauf, weil ich habe auch schon versucht, meinen Namen schützen zu lassen, damit man mich auf Alexa, ne, Audio Commerce gleich findet, wo ich habe nichts davon. Kostet auch viel zu. Nein, das sind schon richtig geile Themen. Aber ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, das ist aus dem 17. Jahrhundert. Ihr seid, glaube ich, auf dem perfekten Weg. Eine Humanisierung, ich wiederhole mich, ich weiß, eine Humanisierung zwischen digitaler Welt, zwischen Datenwelt und Mensch zu erzeugen. Das schafft ihr erstmal in eurem eigenen Laden. Und ich glaube, ihr transportiert das wirklich in eure Branche raus. Und das kommt irgendwann auch beim Letzten an. Das finde ich wirklich super. Und irgendjemand hat mal gesagt, wir müssen brutal vom Kunden ausdenken. Und da seid ihr, wenn ihr von People-Business redet, ich finde das einfach richtig geil, einfach das so in den Fokus zu stellen und sich dann wirklich auch über, wo befindet sich der Kunde, wie kann er uns erreichen, also diese Touchpoints, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, da werdet ihr mit Sicherheit Google das Fahrrad handeln, vielleicht auch Amazon das Fahrrad. Also ich kann euch nur viel Glück wünschen dafür. Ich mache mir da keine Sorgen. Was von mir Worte, ich auf jeden Fall bedanken für dieses Gespräch. Es war genial, ich kann es gar nicht anders sagen. Und es war wirklich sehr, sehr kurzweilig. Wir müssen so ein bisschen in der Spur halten, sonst knacken wir die 45 Minuten. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall, wenn wir uns physisch im Oktober sehen. Und dann schauen wir weiter. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dieses richtig super Interview mit euch und die Einblicke, die ihr gegeben habt. Vielen Dank.
Oh, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Super. Ich bitte.
Händler und Hersteller, ruft uns an und netzwerkt mit uns. Kein Problem. Wir sind erreichbar. 0170. Den Rest verrate ich nicht. Schreibt mich einfach bei LinkedIn an. Sonst melden sich alle Vertriebler.
Ja.
Super. Tim Böker und Markus Diekmann, ich danke euch sehr für die Einblicke und ich denke auch, was ihr gerade schafft, ist, glaube ich, sogar noch viel mehr, nämlich ihr baut echte Narrative für denjenigen, der sich für Fahrräder dann interessiert, was dann alles noch viel leichter macht im Abverkauf und auch sich zu entscheiden. Finde ich wirklich toll. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr diesem Thema auch gefolgt seid, dass ihr dem Trendforum Retail folgt. Auf der Trendforum Retail Akademie unter trendforum-retail.de findet ihr auch die Videos und hier seht ihr neben Daniel Schnöd und mir dann auch unsere Gäste und es macht es oftmals vielleicht noch ein bisschen einfacher, den Themen dann auch zu folgen, wenn man die audiovisuellen Reize hat. Deshalb meldet euch an und dann habt ihr da noch ein paar Mehrwerte. Wir haben auch mal ein Transkript des Interviews dann nochmal hinterlegt, was, glaube ich, auch ganz cool ist als Service. Wir freuen uns auf die nächsten Themen, unsere nächsten Gäste und freuen uns auch, wenn ihr dann am Donnerstag wieder mit dabei seid, wenn es heißt Trendforum Retail Akademie. Der Podcast steht bereit. Vielen Dank und bis dann.